Detektor FM. Zurück zum Thema.
Thomas Middelhoff hat erneut die öffentliche Bühne betreten. Im November 2014 wurde der ehemalige Arcandor-Chef wegen Untreue und Steuerhinterziehung verurteilt. Wegen Fluchtgefahr sitzt er trotz laufender Revisionen im Gefängnis. Jetzt erhebt der ehemalige Manager einen schweren Vorwurf gegen die Justizvollzugsanstalt Essen. Während seiner Untersuchungshaft habe er 627 Stunden nicht schlafen können. So haben seine Anwälte das jedenfalls ausgerechnet, weil ihn die Beamten alle 15 Minuten geweckt haben. Der Grund: Es habe akute Suizidgefahr bestanden. Nun sei Middelhoff laut seiner Anwälte schwer erkrankt. Die Anwälte geben der JVA Essen die Schuld und sprechen von Folter. Darüber spreche ich mit Renate Künast, Vorsitzende des Rechtsausschusses im Bundestag, die in den vergangenen Tagen dieses Vorgehen der JVA Essen verurteilt hat. Frau Künast, Sie kritisieren die Justizvollzugsanstalt Essen und sehen die Menschenrechte Middelhoffs verletzt. Was genau werfen Sie denn konkret der JVA in Essen vor?
Also ganz genau genommen werfe ich das dem Haftrichter vor, weil es ist so, dass bei jemandem, der noch in Untersuchungshaft ist, ein Richter entscheidet, welche konkreten Haftbedingungen diese Person hat. Ein Richter muss auch entscheiden über die Frage, wie eine Suizidprävention geht. Und hier ist offensichtlich entschieden worden, dass jemand viertelstündlich kontrolliert werden soll. Das gibt es in vielen Situationen bei Untersuchungshäftlingen, bei denen man einen Suizid vermutet oder befürchtet. Dann wird viertelstündig geweckt, Licht angemacht, in ganz vielen Fällen sogar der Gefangene angetippt, weil man eine Reaktion von ihm haben will, um sicher zu sein, dass er nicht tot ist. Das ist nicht nur bei Middelhoff, sondern das ist bei ganz vielen gefährdeten Gefangenen tatsächlich eine Menschenrechtsverletzung, weil stellen Sie sich vor, Sie würden über Wochen nie mehr als eine Viertelstunde schlafen können. Gemeinhin schlafen Sie ja auch nicht sofort wieder ein. Das ist geeignet, einen Menschen physisch und psychisch zu zerstören.
Sie haben es gerade schon gesagt, das ist jetzt nicht der erste Fall, wo diese Art von regelmäßiger Kontrolle angewendet wird in der U-Haft, wenn die Vermutung besteht, dass da jemand suizidgefährdet ist. Warum melden Sie sich, warum melden die Grünen sich jetzt ausgerechnet in diesem Fall?
Naja, als geklagt wurde und der Anwalt von Middelhoff hat es ja gemacht und es öffentlich wurde, fand ich es durchaus richtig, darauf einen kritischen Blick zu lenken. Bei vielen anderen Gefangenen werden solche Klagen gar nicht öffentlich, ja. Wenn sie dagegen klagen und die haben doch damit zu tun, sich in ihrem Strafverfahren zu verteidigen, sodass die ganz konkreten, detaillierten Haftbedingungen teilweise nicht öffentliches Gespräch sind. Hier ist es das öffentliche Gespräch und ich finde richtig, dass man einfach zur Kenntnis nimmt, Herr Middelhoff ist auch ein Mensch mit Rechten, er hat auch Menschenrechte und es weist im Übrigen darauf hin, wie es vielen, vielen anderen Gefangenen in Deutschland gibt. Ich hoffe, dass wir darüber eine Debatte über das Ganze bekommen, nämlich über die Frage, wie Haftrichter eigentlich über Bedingungen entscheiden und wie selten sie auf mildere Mittel sehen. Haftrichter müssen nämlich die Bedingung an die Haftanstalt stellen, dass es Doppelzellen gibt, dass es sogenannte Begegnungszellen gibt, wo zwischen zwei alten Zellen einfach die Wand aufgebrochen wird. Man kann mit Videoüberwachung arbeiten für eine natürlich nur sehr begrenzte Zeit. Man muss sich aber auch fragen, ob jemand, der das erste Mal in Haft sitzt, so auch bei Middelhoff, nicht nach einigen Tagen sowieso so schockiert ist, dass keine Fluchtgefahr oder so besteht und man die Person dann in einen Hausarrest entlässt, also den Haftbefehl außer Vollzug setzt und ein-, zweimal am Tag Meldepflichten bei der Polizei einrichtet. Wissen Sie, es gilt die Unschuldsvermutung und selbst der verurteilt ist, soll zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werden. Aber die Erscheinung solcher Kontrollen wie eine physische und psychische Zerstörung, die rechtfertigt das Gesetz nicht.
Sie haben ja gerade schon angedeutet, Videoüberwachung wäre ja zum Beispiel eine Alternative. Sehen Sie noch andere?
Naja, diese Gemeinschaftszellen und ehrlich gesagt auch die Frage, ich sagte schon, ob tatsächlich in solchen Situationen eine Haft notwendig ist, wo jemand so gefährdet ist und man nicht ihn auch zu Hause kontrollieren kann. Ich bin keine Anhängerin der Fußfessel, aber viele haben ja immer gesagt, die Fußfessel, die elektronische, würde einem wenigstens immer Hinweise geben, wo ein Betroffener sich befindet. Also das wäre so ein Fall, wo man die anwenden könnte. Wenn man jemanden in den Hausarrest gibt, er das Haus nicht verlassen darf, wenn er das tut, bekommt man direkt an eine Zentrale eine Meldung. Dann ist aber immerhin gewährleistet, dass jemand nicht abhaut. Auf der anderen Seite kann er aber schlafen.
Sie sind Vorsitzende des Rechtsausschusses im Bundestag. Fordern Sie auch politische Konsequenzen?
Wissen Sie, wir werden nicht ändern können und wollen, dass Haftrichter zuständig ist für die konkreten Bedingungen. Da sind ja manchmal auch Vergünstigungen oder gute Bedingungen drin. Also man hat schon erlebt, dass jemand sein Instrument in der U-Haft weiter spielen dürfte und Ähnliches. Aber ich hoffe, dass wir darüber eine justizpolitische Debatte bekommen, wie eigentlich mit Untersuchungshäftlingen umgegangen wird. Ich will noch mal daran erinnern, es gilt die Unschuldsvermutung. Wer in Untersuchungshaft ist, ist noch kein rechtskräftig verurteilter Straftäter. Und wir haben nicht das Recht, Menschen zu zerstören, sondern nur sie aus der Gesellschaft raus wegzusperren. Das ist das einzige Recht. Und ich hoffe, dass wir darüber reden, wie überhaupt der Strafvollzug und die Untersuchungshaft es verdient hat, mal wieder einen kritischen Blick der Öffentlichkeit zu bekommen. Weil das Ziel sollte ja eigentlich sein, dass Menschen befähigt werden, danach ein Leben in sozialer Verantwortung und ohne Straftaten zu leben. Und da gibt es eine Menge im Haftbereich zu tun. Ich denke allein an junge Männer mit Migrationshintergrund, die teilweise gar kein Deutsch können. Wenn die aus der Jugendhaft rauskommen, sollten die eigentlich was gelernt haben, um mehr Chancen im Leben haben, ein ordentliches Leben zu führen. Auch da fehlt es ganz oft an Geld. Also ich wünsche mir eine gesellschaftliche Diskussion.
Gerade haben wir ja gehört, was Renate Künast zum Fall des Exarchandorm-Managers Thomas Middelhoff zu sagen hat. Jemanden alle 15 Minuten zu wecken in der U-Haft verletze seine Menschenrechte. Ob das trotzdem eine übliche Praxis ist in deutschen Gefängnissen, das fragen wir Katharina Benefeld-Kersten. Sie war 10 Jahre Anstaltsleiterin der Justizvollzugsanstalt Celle Salinmoor. Seit 2006 leitet sie die Bundesarbeitsgruppe Suizidprävention im Gefängnis und sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Freitod, Selbstmord, Bilanz, Suizid, wenn Gefangene sich das Leben nehmen. Schönen guten Tag, Frau Benefeld-Kersten.
Guten Tag.
Der ehemalige Manager Thomas Middelhoff, dessen Fall ja jetzt auch viel diskutiert wird in den Medien, wirft der Justizvollzugsanstalt Essen vor, dass er während der U-Haft durch Schlafentzug gefoltert worden sei. Kann man in diesem Fall von Folter sprechen?
Also wenn es wirklich so gewesen ist, wie es sich zurzeit in den Medien darstellt, dann würde ich schon sagen, das ist eine Maßnahme, die überhaupt nicht geht. Das kann man Menschen nicht zumuten. Ich muss Ihnen aber auch sagen, Frau Helpold, dass ich die Darstellung da doch arg bezweifle. Was ich nicht glaube, ist, dass über einen solchen Zeitraum, also über 4 Wochen, da war ja die Rede von, vollzogen wurde und dass nach 15 Minuten immer jemand reinkommt, Licht anmacht und überprüft, ob der noch lebt, das glaube ich nicht. Ich kann auch die Kostklappe öffnen und gucken, soweit ich das sehen kann, ob der Gefangene eben nicht irgendwo am Strick hängt. Es gibt diese sogenannte Lebenkontrolle, die muss man jeweils morgens nach dem Aufschluss machen, aber die passiert nicht alle 15 Minuten in der Nacht und das schon gar nicht über 4 Wochen.
Jetzt mal unabhängig vom Zeitraum, also ob das jetzt wirklich alle 15 Minuten war. Sie sagen ja, dass diese Methode durchaus ab und an mal zu wecken nicht unüblich ist. Was genau erhofft man sich davon? Also geht es wirklich nur darum zu checken, der Mensch lebt tatsächlich noch? Also er hatte noch keine Gelegenheit, Suizid zu begehen?
Ja, ich mache ihm damit deutlich, ich passe jetzt hier auf dich auf und du wirst kaum Gelegenheit haben, dir das Leben zu nehmen. Ja? Und man muss ja auch sehen, dass die Vollzugsbediensteten eine Garantenstellung haben. Das heißt, wir sind auch nach dem Gesetz verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Gefangene sich nicht das Leben nehmen.
Welche Alternativmöglichkeiten sehen Sie da? Also Sie haben eine schon erwähnt, dass man ja auch durch die Klappe schauen könnte, ohne jetzt jemanden zu wecken. Ist Videoüberwachung auch eine Variante, die Sie sehen?
Wird in einigen Anstalten gemacht, aber da ist man sich nicht ganz einig in den Bundesländern. Es gibt hier diese Bundesarbeitsgruppe Suizidprävention und wir haben in dem Rahmen auch Vorschläge entwickelt, was man bei akuter Suizidalität alles machen könnte. Und dazu gehört eben auch die Unterbringung in einem sogenannten Suizidpräventionsraum. Dieser Raum, der ist so konstruiert, dass Sie ihn problemlos von außen einsehen können. Aber dass der Nassraum, also die Toilette mit Waschbecken, dass der so konstruiert ist, dass man zwar sehen kann, da ist jetzt jemand reingegangen, aber dass die Intimsphäre noch gewahrt bleibt. Und dieser Suizidpräventionsraum hat eben die Möglichkeit, dass man sozusagen im Vorbeigehen auch einen Blick reinwerfen kann und sich vergewissern kann, dass er noch da ist, dass er noch lebt, ohne ihn da großartig durch Wecken und Licht anmachen und Ähnliches zu beeinträchtigen.
Ist es denn aber gängige Praxis in deutschen Gefängnissen? Ich sage jetzt mal Schlafentzug, auch wenn das vielleicht nicht wirklich der richtige Begriff ist, aber tatsächlich diese Methode, jemanden regelmäßig zu wecken, wird das häufig angewendet?
Also häufig würde ich nicht sagen. Es wird angewendet, ja. Aber eher in Situationen, wenn mir, sage ich mal, jetzt nichts anderes einfällt. Also angenommen, ich habe keinen Suizidpräventionsraum und ich will ihn nicht in diesem besonders gesicherten Haftraum unterbringen. Und ich stelle am späten Abend fest, oh, der scheint mir aber kipplich zu sein, ja. Dann wäre noch die Möglichkeit zum Beispiel der gemeinschaftlichen Unterbringung. Das heißt, gemeinschaftliche Unterbringung mit einem anderen Gefangenen. Aber wenn mir das zu wenig ist und ich will jetzt nicht gleich alle Hebel in Bewegung setzen, dann würde ich auch die Überwachung anordnen, also für diese Nacht, ja.
Wie schwierig ist denn der Spagat, den die JVAs da vielleicht auch machen müssen, zwischen auf der einen Seite der Aufsichtspflicht, die Sie ja vorhin auch schon angesprochen haben, die Verantwortung, die man für die Sicherheit und die Gesundheit eines Menschen hat, wenn er in Haft ist, und andererseits halt der Befürchtung, dass, wenn man nicht die eine oder andere Methode anwendet, dass vielleicht tatsächlich was passiert. Also steckt man da wirklich in einem Dilemma auch?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ein Spagat, den man da macht. Also einerseits auch wirklich darauf zu achten, die Menschenwürde zu wahren, auf der anderen Seite aber eben auch dafür zu sorgen, dass die Menschen überleben und eben auch in Haft bleiben.
Der ehemalige Manager Thomas Mittelhoff beklagt, dass er 26 Tage in der Untersuchungshaft nicht schlafen konnte, da er regelmäßig geweckt worden sei, um einen Suizid zu verhindern. Über Suizide im Gefängnis und die Möglichkeiten der Prävention habe ich mit Katharina Benefeld-Kersten gesprochen. Sie war viele Jahre lang Anstaltsleiterin einer JVA und forscht zum Thema Suizide in Gefängnissen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.